Unser Thema heute: SCN-Schule für christliche Naturheilkunde, eine wirkliche Alternative zur Alternativmedizin. Durch die Sendung führt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Herbst geworden, die Blätter werden bunt, der Wind weht eisig, es ist nass und ungemütlich draußen. Und drinnen husten und schnupfen die lieben Kleinen und da haben wehe Ohren. Der Hustensaft nutzt nichts mehr, man läuft also mit einem dauerbellenden Kind zum Arzt und dann nach einer halben Stunde Wartezeit und 5 Minuten Untersuchung mit dem Rezept zur Apotheke und fragt sich, ob es denn gegen hartnäckigen Husten wirklich nichts anderes geben soll als lungenerweiternde Mittel oder Antibiotika. Man hört sich also um und stellt fest, die Mütter anderer Kindergartenkinder haben gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht. Das klingt verlockend, ein natürlicher Weg ohne Nebenwirkungen. Andere schwören auf Bachblüten. Einfach mal ausprobieren? Gerade wer Kinder hat, kennt diese Überlegungen. Wird sich irgendwann mit der Frage auseinandersetzen müssen, welchen medizinischen Weg er einschlagen will. Reine Schulmedizin, Homöopathie oder andere naturheilkundlichen Alternativen. Das Angebot heutzutage ist ja unübersichtlich groß. Es gibt neben Homöopathie, Bachblüten, Bioresonanztherapie, Akupunktur, Kinesiologie, Osteopathie, autogenes Training, Eutonie, Qigong, Ayurveda, systemische Therapie, Hypnose, Pendeln, Chiropraktik. Das sind nur einige wenige. Noch viel mehr gibt es. Manche schwören auf die eine oder andere Methode, haben vielleicht selbst gute Erfahrungen gemacht. Andere sind misstrauisch, halten das Ganze für Scharlatanerie und Geldmacherei. Vor allem in christlichen Kreisen wiederum fragt man sich, weiß Geisteskinder all diese Techniken und Praktiken denn sind und sind sie am Ende vielleicht sogar schädlich? Unser Referent in der heutigen Lebenshilfesendung bei Radio Horeb sagt, es gibt eine Alternative zur Alternativmedizin. Er heißt Oliver Späth und ist Leiter der Schule für christliche Naturheilkunde SNC. Herzlich willkommen, Herr Späth.
Herzlich willkommen und guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Späth, Sie sind selber ausgebildeter Heilpraktiker. Was hat Sie denn persönlich dazu bewogen, diesen Weg der Alternativmedizin einzuschlagen?
Ja gut, das ist ein sehr persönlicher Leidensweg von mir. Ich bin eigentlich in vielen Bereichen der Schulmedizin tätig gewesen, als Rettungsassistent im Rettungsdienst, als Krankenpfleger, dann auch noch als Gutachter bei der Krankenkasse. Und als ich dann selber gemerkt habe, dass der Zahn der Zeit nicht spurlos an mir vorübergeht und ich die ersten Krankheiten miterleben musste an meinem eigenen Körper, habe ich auch erlebt, wie unpersönlich doch auch die Schulmedizin sein kann und wie alleingelassen man häufig wird mit seinem Problem und seinen vielen Fragen. Und in diesem Moment hatte ich Kontakt zu einem Heilpraktiker, der mir wichtige Tipps gab, wie ich einfach meine Gesundheit stärken kann und wie ich meine Genesung selber fordern kann mit richtiger Ernährung, mit richtiger Bewegung. Und das hat mich veranlasst, da intensiver nachzuforschen, mir Gedanken zu machen, habe dann schnell festgestellt, dass es auf diesem unendlichen Gebiet der Alternativmedizin sehr, sehr viel Esoterik gibt, was für mich als gläubigen Christen sehr schwierig war, einzuordnen und auch damit umzugehen. Und habe gemerkt, dass es eigentlich wenig Christen gibt, die sich mit diesem Thema kompetent auseinandersetzen. Und als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, habe ich aber gemerkt, dass es im Bereich der naturheilkundlichen Therapien viele Therapieverfahren gibt, die wir als Christen bedenkenlos anwenden können. Und wenn wir sie richtig gut beherrschen, dass wir da auch sehr, sehr gute Ergebnisse an unserer Gesundheit und für die kranken Menschen, die uns umgeben, feststellen können.
Wir werden da später noch sehen, welche Behandlungsmethoden das sind, die Sie auch anwenden oder mit empfehlen. Sie haben dann später mitgemacht bei dieser Gründung der Schule für christliche Naturheilkunde in Kandern. Habe ich das richtig verstanden? Kandern, das ist im Schwarzwald, oder?
Das ist im Südschwarzwald, genau. Mhm. Aber unser Schulort ist Bad Liebenzell.
Mhm. Bei Stuttgart. Bei Stuttgart in der Nähe. Mhm, genau. Diese Schule gibt es seit 2009. Wie und warum wurde sie begründet?
Gut, ich hatte mich dann auf die Suche gemacht nach einer geeigneten Ausbildungsstelle für Heilpraktiker in Deutschland. Habe gemerkt, dass es da eigentlich gar keine Möglichkeiten gibt, außer in doch recht weltanschaulich und religiös vorbelasteten Schulen diesen Heilpraktiker zu machen. Habe dann auch einige Programme dort mitgemacht, die ich noch vertreten konnte, und hatte dann Kontakt zu einer Schule in der Schweiz, in Heeresau, die Schule für christliche Lebens- und Gesundheitsberatung. Und dort hat sich dann der Kontakt immer weiter intensiviert und ich hatte dort auch einige Weiterbildungen besucht. Und im Laufe dieser Zeit ist dann auch der Wunsch entstanden und die Sicht, dass wir so eine Schule auch in Deutschland brauchen.
Und das haben, da haben Sie sich dann mit anderen zusammengetan,
genau,
und sind jetzt Leiter, ja, dieser Schule.
Genau.
Wer lernt bei Ihnen an der Schule?
Das ist sehr spannend. Also wir haben es wirklich geschafft, ein Altersspektrum von unseren Schülerinnen und Schülern zu haben, von 20 bis zu 75 Jahren. Wir haben unterschiedliche Berufsgruppen. Also wir haben jetzt zwei Ärzte, die bei uns Schüler und Schülerinnen sind. Wir haben Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Arzthelferinnen. Aber wir haben auch Menschen, die aus dem nicht-medizinischen Beruf kommen, Erzieherinnen, Verwaltungsangestellte. Sekretärinnen, Ingenieure, also alles.
Und das Ziel aller dieser verschiedenen Menschen ist?
Dass sie sich intensiv mit der Naturheilkunde beschäftigen, dort eine gute Grundlagenausbildung bekommen und gleichzeitig auch ihren Glauben und ihre Beziehung zu Jesus Christus in diese Therapie, ja, mit hineinbeziehen können.
Das heißt, auch ein Mensch, der, auch jemand, der nicht vorher einen medizinischen Beruf ausgeübt hat, kann tätig sein in diesem Bereich, später auch Heilpraktiker sein.
Genau.
Durch diese Ausbildung.
Das Ziel bei uns ist, dass man nicht unbedingt eine medizinische Vorbildung braucht, sondern dass man im Laufe dieser dreijährigen Ausbildung dann das notwendige Rüstzeug bekommt, die notwendigen Grundlagen bekommt, um in einer entweder Gesundheitsberatungspraxis oder in einer Naturheilpraxis zu arbeiten.
Und das Ganze läuft berufsbegleitend?
Das Ganze läuft berufsbegleitend, einmal im Monat, Freitag, Samstag, Sonntag.
Und was lernen Ihre Schüler bei Ihnen?
Ja, ich hoffe viel. Also wir haben unsere Ausbildung so gestaltet, dass wir ein zweijähriges Grundstudium anbieten, wo wir die Grundlagenfächer der Naturheilkunde, der klassischen Naturheilkunde lehren. Das sind einmal die Heilpflanzenkunde und die Aromatherapie, also die Arbeit mit ätherischen Ölen, dann die Prävention, die Bewegung und die Entspannung, die Ernährungsmedizin. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Kurs, gerade auch für uns als Christen sehr wichtig, seelsorgerliche Grundlagen, Medizin, Glaube und Gebet.
Ja, und Sie selber sind evangelischer Christ. Ist Ihre Schule irgendwie konfessionsgebunden?
Nein, auch da sind wir ganz, das ist für uns ganz arg wichtig, dass wir offen sind für alle gläubigen Christen, sei es katholische Christen, sei es evangelische Christen, sei es Christen aus der Freikirche. Und auch da sind wir sehr froh, dass wir da mit unseren Schülern einfach eine sehr, sehr gute Einheit bilden können, dass die theologischen Unterschiedlichkeiten bei uns jetzt nicht so groß das Thema sind, sondern eher als Bereicherung betrachtet werden. Unsere Dozenten sind auch aus den verschiedenen Gemeinden und Kirchen heraus. Also sei es aus der katholischen Kirche, sei es aus der evangelischen Kirche, sei es aus den Freikirchen. Und das finde ich ein sehr, sehr wertvolles Geschenk, dass es so problemlos und ohne größere Diskussionen bei uns gut funktioniert.
Von wem werden Ihre Abschlüsse denn anerkannt?
Gut, wir haben nach 2 Jahren eine Prüfung zum ärztlich geprüften christlichen Gesundheitsberater. Das ist eine schulinterne Prüfung. Und die Prüfung zum Gesundheitsberater, das ist eigentlich kein geschützter Begriff. Das Einzige, was wir jetzt als Qualitätsmerkmal anbieten können, ist diese ärztlich geprüfte, dass einfach ein Arzt, ein erfahrener Mediziner oder Ernährungsmediziner diese Prüfung dann auch abnimmt. Aber jeder kann sich im Prinzip bei uns in Deutschland Gesundheitsberater nennen, ob er jetzt eine Ausbildung hat oder nicht. Das spielt keine Rolle. Dieser Begriff ist nicht geschützt. Nach dem 3-jährigen Studium, der christliche Heilpraktiker, der wird dann vor dem Gesundheitsamt abgelegt. Und das ist eine anerkannte Ausbildung, die in ganz, oder beziehungsweise eine anerkannte Prüfung, die in ganz Deutschland anerkannt wird.
Okay, so viel vorweg einfach zu Ihrer Schule. Sie haben selber von Ihrer persönlichen Erfahrung her schon ein bisschen berichtet, was Sie als einen Mangel in der Schulmedizin angesehen haben. Es ist ja nun tatsächlich so, dass die Alternativmedizin in den vergangenen Jahrzehnten wahnsinnig zugenommen hat. Also als ich klein war, ich habe da von diesen ganzen, ich meine gut, man wusste etwas von Wadenwickeln und so ein paar Hausrezepten, aber ansonsten habe ich davon nicht viel mitbekommen als Kind und heutzutage ist das doch jetzt sehr, sehr verbreitet. Was glauben Sie, was hat das ausgemacht, dass da die Alternativmedizin so einen Boom hatte jetzt?
Ich denke, dass der Machbarkeitsglaube in der Schulmedizin, man hat gerade in den 70er, 80er Jahren gemeint, wenn man nur genügend forscht und sich genügend Wissen aneignen kann, ja, dann kann man irgendwann mal alle Krankheiten behandeln. Ja, wir merken einfach, dass der Mensch nicht einfach nur aus einem Leib besteht, sondern dass dazu auch die Seele und der Geist gehört. Und zunehmend hat sich auch die Schulmedizin von der Seelsorge, vom Geistigen getrennt. Es wurde spezialisiert. Mittlerweile gibt es drei verschiedene Herzärzte. Die Seelsorge wurde ausgegliedert. Die Psychotherapie wurde eingeführt. Und diese Sehnsucht des Menschen, als Ganzes wahrgenommen zu werden, als ganzer Mensch, der viele, viele verschiedene Bedürfnisse hat, das ist, denke ich, etwas zu kurz gekommen. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Gegner der Schulmedizin. Also ich kann die großen Erfolge, die die Schulmedizin in den letzten 100 Jahren erreicht hat, das muss man auch als Segen betrachten. Ja, aber es fehlt ein großes Stück, ja, dass man den Menschen nicht mehr als Ganzes sieht, sondern dass man ihn häufig zerlegt in seine Einzelteile. Dann ist der Arzt nur fürs Knie zuständig, der andere nur fürs Herz zuständig, der nächste für den Kopf, aber für das Ganze. Da gibt es dann vielleicht noch den Klinikseelsorger, aber der läuft dann eher so am Rande mit. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ich meine, es ist ja schon so, wenn ich so in meine Umgebung schaue, wir in unserer Nachbarschaft leben viele Familien mit einem evangelikalen Hintergrund, also die auch ihren Glauben sehr ernst nehmen. Und wenn man da ein größeres Problem mit einem kranken Neugeborenen zum Beispiel hat, da fährt man, wenn es irgendwie geht, noch in die mehr als 100 Kilometer entfernte anthroposophische Klinik und nicht in das kirchlich geführte Krankenhaus nebenan. Einfach, weil man bei den Anthroposophen dort einen besonneneren und menschlicheren Umgang erfahren hat. Zum Beispiel können die Eltern in der Intensivstation für die Neugeborenen mit dabei bleiben. Das kann man in den anderen Krankenhäusern drumherum nicht. Und nun weiß man ja nun, was das bedeutet für ein kleines Kind, dass die Eltern ganz nah bleiben und die Mutter die Möglichkeit hat, das immer auf den Arm zu nehmen. Also das muss uns doch als Christen wirklich nachdenklich machen, wenn auch wirklich gläubige Christen dann woanders suchen gehen, weil sie in ihren eigenen Krankenhäusern nicht mehr das finden, was sie suchen, zum Teil.
Genau, das ist für mich auch erschreckend. Wenn ich mir jetzt unsere Krankenhäuser anschaue, bei uns im Kreis, dann haben wir ein Kreiskrankenhaus. Das hat vor 5 Jahren eine Abteilung für traditionell chinesische Medizin aufgemacht. Dann haben wir das katholische Krankenhaus bei uns mit sehr gutem Ruf. Da gibt es eine Abteilung für anthroposophische Medizin. Aber im katholischen Krankenhaus gibt es keine Abteilung für christliche Medizin. Das macht mich nachdenklich, das macht mich traurig. Und ich denke, da haben wir uns vielleicht als Christen zu schnell aus diesem Gebiet der Medizin zurückdrängen lassen. Viele Christen arbeiten dort und machen einen wunderbaren Job, ja, als Ärzte, als Krankenschwestern und versuchen wirklich auch ihren Glauben und ihre Beziehung zu Jesus da in ihre Arbeit mit hineinbeziehen. Aber es gibt eigentlich noch kein richtiges Konzept, wo wir als Christen die heilende Elemente, die wir ja auch in unserem Glauben haben, die wir auch in der Heiligen Schrift finden, ja, viele wichtige Hinweise, wie wir unser Leben gesund leben können, das setzen wir noch nicht so therapeutisch in unser Gesundheitssystem ein, so dass es von der Bevölkerung wahrgenommen wird, ja. Und da sind natürlich jetzt die anthroposophischen Ärzte oder Kliniken natürlich, meine ich, uns Christen einen Schritt voraus.
Aber gibt es das, eine christliche Medizin? Oder ist es nicht so, dass man so sehr davon ausgeht als Christen, dass wir Sauerteig sein sollen? Das heißt, unsere christliche Grundhaltung mit einzubringen in den Alltag, in das, was wir drumherum vorfinden. Oder gäbe es auch so ein geschlossenes System sozusagen der christlichen Medizin?
Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein geschlossenes System geben wird. Also wir sind mit vielen Organisationen im Gesundheitswesen in Kontakt, unter anderem mit Christen im Gesundheitswesen, die auch eine überkonfessionelle große Arbeit haben, die jedes zweite Jahr einen großen christlichen Gesundheitskongress in Kassel organisieren, wo sich Christen aufmachen, anfangen zu diskutieren, anfangen sich auszutauschen. Wie könnte denn das aussehen, eine christliche Medizin? Oder was sind denn so die Basics einer christlichen Medizin? Und wir als unsere Schule, wir haben uns auch den Auftrag gestellt und haben gesagt, okay, wir wollen im Bereich der Naturheilkunde uns überlegen, wie können wir den Reichtum, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, auf der einen Seite zum Nutzen der Menschen einsetzen, aber wie können wir auch diesen Reichtum, den Gott in sein Wort hineingelegt hat, die Gott in die Menschen hineingelegt hat, ja, in Beziehungen hineingelegt hat, in versöhnten Beziehungen hineingelegt hat, in die Seelsorge hineingelegt hat, in das Gebet, die Fähigkeit oder die Möglichkeiten des Gebetes, wie können wir das wirklich intensiver in eine therapeutische Form hineinbinden? Da sind wir, denke ich, jetzt in Deutschland auf einem guten Weg, aber immer noch am Anfang, sei es bei den Krankenhäusern, sei es bei der Schulmedizin, wo auch schon ganz, ganz viele gute Konzepte erarbeitet werden. Wie kann ich als Christ und gläubiger Arzt oder als gläubige Krankenschwester auch in einem Krankenhaus christliche Heilkunde umsetzen? Da gibt es gute Kurse schon bereits. Aber auch wir jetzt speziell, wo wir versuchen, diese Wahrheiten, die Gott eigentlich schon seit ewigen Zeiten in seinem Wort niedergeschrieben hat, besonders im Alten Testament, in den Sprüchen, finden wir ganz, ganz viele Hinweise, wie wir unser Leben gesund gestalten können. Auch in den mosaischen Gesetzen, wenn man sie aufmerksam liest, dann findet man so einen Reichtum an heilender Weisheit in diesen Gesetzen, wenn wir die Speisegesetze nehmen. Also es ist überraschend, dass die heutige Ernährungswissenschaft eigentlich all das bestätigt, was Mose vor 3.500 Jahren in seinen Büchern niedergeschrieben hat. Ja, also es begeistert mich einfach dann.
Völlig spannend. Ich hoffe, dass wir da gleich auch noch ein wenig zu kommen, da ins Detail zu gehen. Zunächst aber nochmal zum Grundsätzlichen. Es gibt ja die verschiedenen Formen der Alternativmedizin. Ein paar habe ich genannt eingangs. Ich denke, sehr populär ist wirklich im Moment die Homöopathie. Es gibt ja in Deutschland kaum noch einen Haushalt mit Kindern, der nicht zum Beispiel Arnika-Globuli oder Ähnliches hat in seiner Hausapotheke. Das sind ja zumeist kleine Zuckerkügelchen, in denen der Wirkstoff in ganz geringer Dichte vorhanden ist. Manchmal sogar so gering, dass es nicht mehr messbar ist.
Ja, in der Regel ist es nicht mehr messbar.
Manche Leute sagen, das ist alles Hokuspokus und reine Einbildungssache, aber sehr viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass die Wirkung dieser kleinen Kügelchen doch sehr verblüffend sein könne. Und es ist ja eigentlich auch kaum einleuchtend, warum es problematisch sein soll, ein paar Zuckerkügelchen mit minimalen Mengen an irgendwelchen Pflanzensubstraten oder sowas zu schlucken. Man kann es ja zumindest mal ausprobieren, ob es hilft. Nebenwirkungen hat es nicht und dann schaut man mal weiter. Oder sehen Sie da ein Problem?
Okay. Ja, ich sehe, also es ist schwierig mit der Homöopathie in relativ kurzer Zeit die Sachen zu erklären. Sicherlich bräuchten wir da einige Stunden dafür. Wir in unserer Schule beschäftigen uns einen Tag mit der Philosophie, mit der Weltanschauung der Homöopathie, die dahinter steckt. Wir haben uns als Schule einfach entschieden, dass wir die klassische Homöopathie oder homöopathische Medizin bei uns nicht als Ausbildungsfach lehren. Wir haben uns hier für die Heilpflanzenkunde, für die Aromatherapie entschieden, weil wir einfach merken, dass gerade unter Christen dieses Thema stark bestritten wird oder umstritten ist. Ja. Und ich habe dann gesagt, nein, wir wollen nicht auch noch mitstreiten, sondern wir wollen Alternativen anbieten. Es ist ja so, wie Sie gesagt haben, wenn ich heute sage, ich mache Naturheilkunde, dann denkt jeder, ich bin ein Homöopath. Genau. Ja, und viele auch meiner christlichen Freunde, die sagen, na, du bist ein Homöopath. Und dann sage ich, nein, ich mache keine Homöopathie, ich mache richtig klassische Naturheilkunde. Und das Paradoxe ist ja, dass in der Zwischenzeit in unserer Gesellschaft die Homöopathie mit der Naturheilkunde gleichgesetzt wird. Aber Die Homöopathie gehört eigentlich nicht zu den klassischen Naturheilverfahren. Hm. Ja, die klassischen Naturheilverfahren, das sind die Kneippchenverfahren, die wir so kennen. Das ist die Ernährungsmedizin, das ist die Heilpflanzenkunde, das ist die Wassertherapie, das ist die Lichttherapie, das ist die Bewegungstherapie und das ist die Ordnungstherapie. Wobei wir auch sagen, das ist ganz arg wichtig, dass unser Leben in einer gewissen Ordnung läuft, das ja in unserer Gesellschaft auch zunehmend verloren wird, in einem gewissen Rhythmus. Aber auch in einer Ordnung zu seinem Schöpfer, zu seinem Gott. Auch das ist ganz arg wichtig, dass wir da in Harmonie, ja, die Esoterik sagt immer, wir müssen in Harmonie leben mit dem Kosmos, ja. Wir sagen, wir müssen in Harmonie, in einem guten Verhältnis, in einer guten Beziehung zu unserem Schöpfer und zu Jesus Christus leben. Das ist auch ein sehr, sehr heilender Aspekt. Also wie gesagt, wir wollten einfach, mich stört es, dass die Homöopathie, die mittlerweile jetzt knapp 200 Jahre alt ist, ein bisschen mehr wie 200 Jahre alt, so einen großen Stellenwert in der Naturheilkunde eingenommen hat und die anderen Verfahren, die sehr, sehr gut wirken, auch wissenschaftlich nachgewiesen, ein sehr, sehr großes Wirkspektrum haben, ja, dass die so verdrängt werden. Und man muss halt auch sehen, die Homöopathie konnte ihre Wirkung bisher wissenschaftlich noch nicht erklären. Ja. Also von der wissenschaftlichen Seite aus her spricht man hier von einem Placebo-Effekt, wenn überhaupt. Aber den Placebo-Effekt, den will ich nicht kleinreden. Also auch in der Schulmedizin oder in jeder Therapieform haben wir einen Placebo-Effekt. Mhm. Der ist ja ganz arg wichtig und der macht ungefähr 40-60% des Erfolges aus. Mhm. Also nicht nur bei der Homöopathie oder bei der allgemeinen Placebo-Therapie, die es ja auch schon gibt, sondern auch bei richtig chemisch wirksamen Medikamenten haben wir einen sehr, sehr großen Anteil von Placebo-Effekt, den wir in der Therapie nie vernachlässigen dürfen, weil der ganz arg wichtig ist.
Ja, okay, ich fasse jetzt einfach nur mal ganz kurz zusammen, weil das wirklich einfach auch nicht das Thema gezielt dieser Sendung ist. Richtig. Wir haben ja noch viel anderes zu besprechen, und aber nur einfach, weil dieser Aspekt einfach so stark in der öffentlichen Wahrnehmung mit der Naturheilkunde auch fast identifiziert wird, haben Sie ja auch schon fast gesagt, das wird ja schon fast eins zu eins das eine auf das andere übertragen. Aber ich fasse zusammen, es ist ein sehr umstrittenes Thema, und Sie mit Ihrer Schule haben da nicht den Ansatz, dass Sie da jetzt drüber streiten, ist das richtig? Ist es falsch, sondern sie sagen, es gibt andere Naturheilformen, die eine ganz lange Tradition haben, deren Wirkung klar bestätigt ist, auch durch Untersuchungen, durch Erfahrungen, durch Jahrhunderte, Jahrtausende lange Erfahrungen.
Und durch die Wissenschaft.
Und die ganz sicher mit dem christlichen Menschenbild auch kompatibel sind. Das ist ja doch oft das Problematische an anderen alternativmedizinischen Formen, an vielen, dass sie eben so ein ganzes weltanschauliches Konzept mit dabei haben.
Richtig.
Sondern das heißt, das ist nicht nur so das eine kleine Produkt, das ich nehme, sondern damit nähere ich mich auch einem ganzen Menschenbild an und einem ganzen Weltbild an.
Richtig, ja, genau. Also viele jetzt sehr populäre naturheilkundlichen Verfahren oder Medizinsysteme, sagen wir einfach dazu, wie jetzt zum Beispiel die traditionell chinesische Medizin, wo dazu die Akupunktur gehört, die Homöopathie gehört auch dazu, die anthroposophische Medizin, die ayurvedische Medizin. Das sind eigentlich in sich abgeschlossene Heilssysteme, ja, die nicht nur eine Substanz geben, so wie wir das gewohnt sind. Ja, ich habe ein Leiden oder ein Symptom und ein Problem und jetzt bekomme ich vom Arzt dann ein Medikament verschrieben, das mir dann dieses Leiden, dieses Problem dann lindert, beziehungsweise auch besser ausheilen lässt. Sondern es sind im Prinzip Systeme, Heilsysteme, wo der ganze Mensch, das ist ja auch das Populäre daran, wahrgenommen wird, auch in seiner Spiritualität, auch in seiner Beziehung zu einem höheren Etwas, das jetzt in diesen Bereichen nicht als Gott, der Schöpfer, bezeichnet wird oder als Jesus Christus, der Erlöser, sondern dem andere Namen dann gegeben werden, andere Synonyme zugeschrieben werden. Und das ist natürlich für uns Christen dann sehr, sehr schwierig. Ja, ich denke jetzt, man wird jetzt nicht, wenn man irgendwo jetzt ein ayurvedisches Medikament nimmt, gleich in die indische Tradition hineingezogen. Ja, aber wenn man sich intensiv mit diesem Heilsystem beschäftigt, dann denke ich, kommt man schon auch in Gedankensysteme hinein, die dem Wort Gottes und der Heiligen Schrift widersprechen.
Wie unterscheiden Sie denn aus christlicher Sicht unbedenklichen und aus christlicher Sicht bedenklichen Formen der Alternativmedizin? Also was nehmen Sie in Ihre Programme potenziell mit auf?
Gut, also ich denke, es ist wenig sinnvoll, da einen Katalog zu erstellen. Ja, aber es gibt sehr, sehr eindeutige, wie gesagt, die Homöopathie haben wir jetzt gerade mal angesprochen, die ist sehr, sehr umstritten unter gläubigen Christen. Die einen sagen, das ist eine göttliche Medizin, die anderen sagen, das ist eine Medizin vom Teufel. Also wie gesagt, wir wollen da nicht mitstreiten. Aber es gibt schon sehr, sehr deutliche Therapieformen, wo man schon der Esoterik sehr, sehr deutlich zuschreiben kann, zum Beispiel die Bachblütentherapie, alle energetischen Verfahren, die jetzt nicht mehr energetisch genannt werden, sondern mittlerweile feinstofflich, also auch das ist der neue Begriff, den man häufig in dieser alternativen Szene dann gebraucht, dass man einfach versucht, chemische oder biologische Begriffe so umzuwandeln, dass sie wissenschaftlich klingen. Also feinstofflich heißt einfach, es ist keine Materie da, es ist Geist, es ist Energie. Ja. Das hört sich natürlich dann auch schön an. Und mit diesen Begrifflichkeiten haben wir natürlich auch Schwierigkeiten. Und alle Therapieformen, die auf dieser Ebene arbeiten, wo man wirklich nicht genau weiß, was da jetzt wirkt, ja, ist es Suggestion oder ist es Placebo-Effekt, da sind wir recht vorsichtig. Ich habe da im Prinzip 3 bzw. 4 Punkte, nach denen ich vorgehe. Ich schaue mir zuerst bei jeder Therapieform die Technik an, also die Handlung, die da durchgeführt wird, und überlege mir genau, was wird da gemacht. Und der zweite Schritt, den ich gehe, da schaue ich mir die Weltanschauung an. Dann schaue ich mir, was hat diese Therapieform für eine Philosophie? Wie erklärt sie ihre Wirkung? Was für ein Menschenbild, was für ein Weltbild steht dahinter? Ist es mit dem Weltbild der Bibel vereinbar? Ist es so, dass Jesus Christus unser Erlöser und Retter ist und dass nur er die Beziehung zu Gott herstellen kann und nicht irgendwo irgendwelche Medikamente oder Substanzen? Der dritte Punkt ist, welche Weltanschauung hat der Therapeut? Auch das ist sehr, sehr wichtig, ja. Also auch gute Therapieformen, wirksame Therapieformen können von einem Therapeuten mit einer entsprechenden Weltanschauung einfach auch missbraucht werden. Und das vierte, das sage ich immer, was sagt die Wissenschaft? Gibt es irgendwelche rational nachvollziehbaren Erklärungsmuster, wie diese Therapie wirken kann? Und wenn ich diese drei oder vier Punkte dann durchdenke, dann versuche ich mir einfach ein Bild zu machen, ist es eine Therapieform, die ich als Christ wählen kann oder nicht?
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb bei der Lebenshilfesendung zum Thema Schule für christliche Naturheilkunde, eine wirkliche Alternative zur Alternativmedizin mit dem Schulleiter Oliver Speth. Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung aus dem Ostallgäu. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott. Ich bin selbst Physiotherapeutin, aber ich war 2-mal auf der Kneippschule in Bad Wörishofen, schon 64 und 71, 72. Und die 5 Säulen von Pfarrer Kneipp, was er vorhin gesagt hat, der Herr, das wird ja fast gar nirgends mehr, nur in bestimmten Vorträgen ganz nebenbei. Und das wäre eigentlich die Grundlage schon von, da gehört zum Beispiel bei der Ordnungstherapie der christliche Glaube, den Pfarrer Kneipp war ein katholischer Priester. Das wird vollkommen also immer mehr unter den Tisch gekehrt. Dann das Zweite ist, in den Krankenhäusern, da sind wir gläubige Katholiken auch schuld, wenn ich ich war bestimmt schon in 10 verschiedenen Krankenhäusern selber als Patient. Wenn Sie da in die Kapelle gehen, da ist nie ein Patient zu finden, wo ich mich immer wundere, wo ich denke, also das sind dann meistens katholische Kapellen, aber es ist kein katholischer Christ. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, wenn ich mich verabschiedet habe in diesen Krankenhäusern, ich habe sehr wohl gemerkt, dass keiner der Ärzte christlich oder geschweige katholisch angehaucht war, einfach durch Gespräche, wo ich immer wieder herbeiführe. Und denen einfach auch zum Abschied immer irgendwo entweder von Radio Horeb oder sonst eine schöne Predigtkassette, also irgendein nettes Teil zu schenken als Abschiedsgeschenk oder ein schönes Buch von diesen christlichen Autoren, die wir da ja auch ganz besonders viele haben, wie jetzt Bade und verschiedene andere. Also das wäre auch ein Hinweis vielleicht, wo wir uns katholische Christen ein bisschen mehr einbringen sollten, abgesehen von vielem anderen. Das möchte ich gerade in den vielen Kranken, die es gibt, also in den Krankenhäusern, da müsste einiges geändert werden. Mhm. Aber nur so viel dazu. Und ich danke, dass ich es sagen durfte.
Ja, danke. Vergesst auch für Ihre Erfahrungen. Ja, und Ihnen Gottes Segen auch für Ihren persönlichen Lebensweg. Dankeschön.
Dankeschön. Gott.
Ich denke, Herr Spätz, das ist ein bisschen Wasser auf Ihren Mühlen. Wir können uns als Christen durchaus offensiver mit einbringen, haben so viel auch zu bieten, auch was heilend für Menschen ist. Mhm. Und wir halten uns da viel zu sehr zurück. Es sind zwei Themen von der Hörerin angesprochen worden. Zum einen diese Kneipptherapie. Und ich würde da gerne ansetzen. Später kommen wir noch zu diesem wirklich geistlichen Dimension des Heilens, die Hörerin ja auch angesprochen hat. Aber zunächst mal auch zu diesem praktischen. Es gibt diese Wege, naturheilkundlichen Wege, die ganz alt sind. Ich erinnere mich als Kneipptherapie, das habe ich als Kind schon gehört gehabt. Tatsächlich, man hört sehr wenig davon heutzutage. Nicht? Was sind das für Behandlungsformen, die Sie so auch wieder ein bisschen ausgraben oder auch moderne Behandlungsformen, von denen Sie sagen, das ist ein guter Ansatz?
Ja, also das sind so die sogenannten klassischen Naturheilverfahren, die im Prinzip jetzt nicht der Pfarrer Kneipp entdeckt hat oder entwickelt hat. Er hat sie im Prinzip populär gemacht, wieder neu in dieser Zeit. Und in den letzten 30 Jahren sind diese Verfahren, also die Heilpflanzenkunde, die Ernährungstherapie, die Wassertherapie, durch das ist ja der Kneipp bekannt geworden, aber ist nur eine Säule dieser ganzen Sache, die Bewegungstherapie und vor allem auch die Ordnungstherapie, Stück weit an den Rand gedrängt worden, gerade durch diese doch religiös, fernöstlich angefärbten Therapieverfahren, die wir mit Begeisterung importiert haben bei uns in Westeuropa, weil sie sicherlich Dinge ansprechen, im Menschen auch die Spiritualität ansprechen, die in der Schulmedizin, wie gesagt, einfach zu kurz gekommen ist. Und es stimmt, ich denke, die konfessionellen Krankenhäuser, da sind auch die evangelischen dabei und auch das Gleiche sehen wir auch in der Kindererziehung, ja, in den Kindergärten, dass man da sehr viel Wert auf Professionalität gelegt hat und das ist auch wichtig. Also ich glaube, wir müssen als Christen eine professionelle, gute Arbeit abliefern, ja, aber man hat weniger Wert darauf gelegt, auf den Glauben der einzelnen Mitarbeiter, auf die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, auf das Verhältnis, was sie auch zum Wort Gottes haben, dass sie einfach sagen, okay, das ist die Richtschnur, der Maßstab für mein Leben, was Gott in seinem Wort, in der Heiligen Schrift offenbart hat, die nicht mehr regelmäßig in einer Gemeinde, in einer Kirchengemeinde sich engagieren und dort eingebunden sind, da hat man nicht mehr viel Wert gelegt bei der Personalauswahl. Und das Problem haben wir jetzt, dass zwar noch viele Christen im Gesundheitswesen arbeiten, ja, aber gerade auch in katholischen und evangelischen Häusern dieser Glaube nicht mehr gelebt wird. Ja, nur am Rande, wie gesagt, als Patientengottesdienst, dann als in der Seelsorge noch, da gibt es sicherlich auch positive Beispiele. Es gibt also auch viele Krankenhäuser oder noch einige Krankenhäuser, wo das sehr wohl gelebt wird und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Aber so in der Regel kann man schon sagen, da haben wir zugunsten der Professionalität den Charakter oder nicht den Charakter, sondern den gläubigen Menschen nicht mehr so gefördert, wie wir es als Christen tun sollten. Ja, und dann kommt natürlich auch nichts mehr rüber, das ist klar.
Ja. Ausnahmen gibt es, das habe ich selber auch erlebt.
Genau.
Bei der Entbindung unseres dritten Sohnes war ein katholisches Krankenhaus, das ganz wunderbar da war in dem Punkt. Es gibt es schon, aber es ist so, generell beobachten das doch viele Menschen, was wie die unsere Hörerin gesagt hat. Auch eine zweite Hörerin ist jetzt in der Leitung, Frau Nicola Naumann aus Grübenfell.
Ja, Grübenfell bei München. Grüß Gott in die Runde. Meine Frage ist, inwieweit man als Kunde, als Patient diese ja, christlichen Heilpraktiker, Naturheilpraktiker oder auch Ärzte aufspüren kann.
Ja.
Ich war unlängst vor dem Problem, dass ich einen Gynäkologen brauchte, Gynäkologin brauchte, und wir haben zwei Töchter. Und ich dachte, oh ja, ist es bei denen noch nicht ganz so bald dran, naja, 10 und 12 Jahre alt. Aber da möchte ich doch gerne zu einer hin, die nicht gleich mit der Pille winkt und mit allen anderen Geschichten, sondern die das versteht, wenn wir hier wirklich uns nach christlichen Motiven in der Erziehung auch leiten lassen möchten und das einfach anders machen möchten als so in der Gesellschaft, nicht? Und es war für mich fast nicht möglich. Ich bin dann auf eine Dame gestoßen, eigentlich ja wirklich mit absolutem Zufall, die mir wiederum eine empfohlen hat, aber nur mehr oder weniger aus dem Bekanntenkreis. Und das war dann auch, ja gut, also sie hat mich nicht ganz so groß angeschaut, als ich so mein Anliegen brachte, die Gynäkologin dann nicht. Aber ja, ich stellte fest, sie wird alles mitmachen, was ich sage, aber war jetzt nicht wirklich treibende Kraft in dem Sinne. Mhm. Also, und es geht ja dann genauso ja mit den ganzen Naturheilverfahren. Wir haben insgesamt 3 Kinder und ich meine, sind jetzt aus den gröbsten Kindergeschichten raus, aber trotzdem, bei einer Mittelohrentzündung ist bisher dann doch der Mittel der Wahl zum normalen HNO, der wieder nur da die Antibiotika und so weiter verschreibt. Und da wirklich eine Liste zu haben, wo man sagt, ja, mhm, das sind welche, die einen dann nicht auf diese esoterischen Bahnen schickt, sondern ja wirklich das Christliche auch hochhält.
Frau Naumann, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke, diese Frage treibt viele, die diese Sendung jetzt hören. Darf ich Sie bitten, dass wir das auf den Schluss schieben, dass ich das ganz am Ende der Sendung von Herrn Späth erfrage, dann können dann nämlich alle bis dahin Papier und Stift geholt haben und vielleicht auch mitschreiben.
Ja, genau,
ja?
Ich auch.
Okay,
Dankeschön.
Gut, wenn Sie die
auf
Zeit haben, bis dahin zuzuhören.
Ja,
Dankeschön.
Klar, kein Thema. Dankeschön, ja. Wiederhören.
Gut, das, wie gesagt, frage ich Sie am Ende der Sendung nochmal. Bis dahin kann jeder sich was zu schreiben zurechtlegen. Herr Späth, aber noch eine andere Hörerin hat angerufen und fragt nach der heiligen Hildegard von Bingen, ja auch sehr beliebt in letzter Zeit in katholischen Kreisen, aber nicht nur, sondern auch weit darüber hinaus. Die Hildegard-Medizin, wie ordnen Sie die ein?
Ja, die Hildegard-Medizin, also jetzt gerade sehr aktuell. Sie wird ja jetzt am Sonntag vom Papst Benedikt zur Kirchenlehrerin erhoben. Aber da muss man immer aufpassen, sie wird nicht zur Kirchenlehrerin erhoben wegen ihren medizinischen Schriften, die sehr, sehr populär sind. Und ihre geistlichen Schriften sind leider nicht so populär. Da muss man einfach wissen, dass die heilige Hildegard von Bingen in ihrer Zeit eine sehr, sehr weise und auch fortschrittliche Frau war, auch eine sehr, sehr mutige Frau war und deshalb sicherlich zu Recht auch jetzt im Mai heilig gesprochen wurde. Ihre medizinischen Werke sind aber etwas mit kritischem Auge auch zu betrachten. Erstens, weil die Originale nicht mehr vorliegen, also es sind alles nur Kommentare und Abschriften aus dem 14. Jahrhundert, 13. 14. Jahrhundert, was da noch übrig geblieben ist von ihr vom medizinischen Bereich und von ihrem medizinischen Wissen, also 200, 300 Jahre nach ihrem Tod erst verfasst, diese Kommentare, diese Abschriften. Und das Interessante bei der Hildegard ist, dass die Hildegard-Medizin eigentlich erst so in den 70ern Jahren wieder neu entdeckt wurde, beziehungsweise eigentlich geschaffen wurde. Hildegard-Medizin, diesen Begriff gab es früher gar nicht. Ja. Und in diesen Topf der Hildegard-Medizin, in diese populäre Klosterfrau, diese sehr weise, da wurde sehr, sehr viel hineingepackt, was sicherlich nicht von der heiligen Hildegard ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Edelsteinmedizin ursprünglich aus ihrer Feder stammt, ja, und auch andere doch etwas sehr, sehr komisch anmutende Therapieverfahren. Da will ich sagen, prüfet alles, das Gute behaltet. Also nur weil jetzt heilige Hildegard draufsteht, würde ich jetzt nicht sagen, das ist alles gut und ist alles christlich. Aber sie hat sehr, sehr gute Konzepte. Auch in der Hildegard-Medizin gibt es sehr, sehr gute Behandlungskonzepte. Und wenn man dort mit Bedacht und mit Vorsicht rangeht, dann kann sie vielen Menschen auch wirklich helfen.
Ja, da müsste man jetzt einen Fachmann für Hildegard-Medizin haben, um mit Ihnen da kompetent drüber zu reden, auch was da jetzt dazugehört, was nicht.
Ja.
Das bin ich nicht, das sind Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber
würde
so
ich mich nicht bezeichnen dazu, genau.
Das heißt, grundsätzlich ist es so, da ist viel Gutes drin. Mhm. Was genau von der heiligen Hildegard selbst stammt, da streiten sich die Wissenschaftler selber drüber, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber es ist auf jeden Fall, sind viele gute Ansätze auch aus dieser mittelalterlichen Klosterheilkunde, für die die heilige Hildegard ja ganz besonders steht. Wahrscheinlich gehörte zu ihrem Äbtissinsein, zu ihrem christlichen selbstverständlich, aber auch dieses Heilende für den Menschen, dieses ganzheitlich Heilende. Dafür steht ja die heilige Hildegard irgendwie, und das kann ja uns auch wieder ein bisschen Schwung geben, wenn wir darüber nachdenken. Sie wird jetzt zur Kirchenlehrerin erhoben, und das ist sicher auch eine ihrer Botschaften, die ja auch für ihr Konzept steht, den ganzen Menschen zu sehen.
Genau, und man sagt ja auch, sie ist der Begründer, es ist sogar eine Begründerin der Psychotherapie. Also es gibt viele psychotherapeutische Ansätze in ihren Schriften drin. Also sicherlich eine sehr weise, eine sehr gelehrte Frau, auch sicherlich mit prophetischen Gaben ausgestattet, eine sehr enge Beziehung zu ihrem Gott gelebt und für uns sicherlich ein Vorbild. Mhm. Aber die, wie gesagt, die Hildegarder Medizin, die es jetzt eigentlich erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts gibt, da würde ich einfach auch mit Vorsicht rangehen und prüfen und schauen, passt es mit meinem Glauben, mit meinem Verständnis überein, und dann ist
da hilft es wahrscheinlich auch, sich den jeweiligen Therapeuten anzuschauen,
richtig,
so wie Sie das ja auch gesagt hatten am Anfang, was für ein Mensch ist das, wie lebt er seinen Glauben und so weiter.
Genau.
Herr Schiel aus Mainz ist der Nächste in der Leitung.
Ja.
Grüß Sie.
Ja, ich bin krank und meine Frau ist auch krank, und wir machen beide jetzt Hildegard-Medizin. Und zwar, meine Frau hat verschiedene Krankheiten gehabt, die lasse ich alles weg. Zum Schluss hat sie Asthma bekommen und hat auch Solodekotin bekommen und auch immer diesen Spray. Und jetzt habe ich ihr einen von Hildegard, ein sogenanntes Farnkraut-Elixier gemacht. Und dann nimmt man morgens und mittags und abends immer einen Schnaps. Das hat die anderthalb Jahre gemacht. Und Hildegard hat behauptet, wenn einer Asthma hat, dann ist die Leber krank. Und wenn die Leber gesunken ist, lässt das Asthma nach. Und meine Frau, die konnte früher kein Glas Wein trinken. Wenn die ein halbes Glas Wein getrunken ist, dann fing die an zu singen. Und ich habe dann festgestellt, ich kam nach Hause nach anderthalb Jahren, da hatte sie eine ganze Flasche Bier ausgetrunken. Also die Leber ist besser geworden und das Asthma geht so oft so weit zurück, dann sagt sie, hätte zwei Tage keine Sprays genommen. Und das kommt nur durch Hildegard von Bingen. Und wenn man das bedenkt, für 850 Jahre früher hat die diese Zusammenhänge gesagt. Und diese Zusammenhänge, die kennt kein Schulmediziner.
Auf jeden Fall, dass ihr Anliegen ist zu sagen, dass die heilige Hildegard doch erstaunliche Zusammenhänge gesehen hat, die heute in der Schulmedizin nicht bekannt sind. Und dass Sie da gute Erfahrungen mitgemacht haben, Herr Schiel, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, Herr Spät?
Ja, also sehr gut. Also ich sicherlich gibt es sehr, sehr gute Konzepte bei der heiligen Hildegard von Bingen. Man muss eins dazu sagen, unsere heutige Schulmedizin, die ist erst 150 Jahre alt. Das ist, die hat keine lange Tradition, ja. Und den Fehler, den die heutige Schulmedizin gemacht hat, damals zur Zeit von dem Herrn Virchow, wo sie immer mehr ins Detail gegangen ist, dass sie die alte Erfahrungsmedizin, die alte Volksheilkunde, die alte Naturheilkunde eigentlich völlig aus den Universitäten verbannt hat und sie jetzt eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten wieder mühsam integriert in ihr Konzept. Das Einzige, was etwas übrig geblieben ist, das ist die Heilpflanzenkunde, aber die Denkweise der alten Ärzte, die ja erstaunliche Heilwunder erlebten oder Heilungen erlebten durch ihre Therapien, man kann schon sagen, fast schon Wunder erlebten durch ihre Therapien, die haben sie einfach als nicht mehr aktuell über Bord geworfen, ja, und so natürlich auch dieses Wissen, auf das damals die Hildegard von Bingen Zugriff hatte, ja, es war ja auch damals sehr, sehr viel medizinisches Wissen da, und genau, von dem her wissen viele Schulmediziner, können mit naturheilkundlichen Konzepten wenig anfangen. Die kennen vielleicht einzelne wenige Pflanzen, aber den ganzen Zusammenhang, wie ein Naturheilkundler denkt, das ist ihnen fremd und auch etwas komisch. und führt natürlich dann auch häufig zur Ablehnung, was schade ist. Ja, ich denke, da hat die Veronika von Karsten Stiftung sehr, sehr viel geleistet in den letzten Jahren, wo sie versucht, einfach das schulmedizinische Denken und das naturheilkundliche Denken zusammenzuführen. Ja.
Die heilige Hildegard hat ja auch sehr viel Wert auf die geistige Dimension des Menschen gelegt. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich möchte aber noch eine Hörerin vorziehen, Frau Höger aus Memmingen. Grüß Sie, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage, welchen Raum oder welchen Stellenwert nimmt die Psychologie, die Verabreichung von Psychopharmaka oder entsprechenden Medikamenten in dieser christlichen Alternativmedizin ein?
Ja, danke. Herr Späth.
Gut, die Psychopharmaka, also es ist so, dass wir als Heilpraktiker keine verschreibungspflichtigen Medikamente verwenden dürfen von Gesetzgeber her. Also fallen diese ganzen Psychopharmaka weg. Ich halte auch nicht so viel davon. Also sie sind sicherlich notwendig bei manchen Erkrankungen, da kommt man um sie nicht herum. Aber gerade in der Heilpflanzenkunde benutzen wir sehr viel Pflanzen, die auf die Psyche wirken, ja, die beruhigend wirken, die entspannend wirken, die ausgleichend, die harmonisierend wirken, ja. Zum Beispiel auch in Verbindung bei Herztinkturen. Das ist im Prinzip ein Kräuteransatz, den man mit Schnaps ansetzt, ja. Das benutzt natürlich auch die heilige Hildegard von Bingen. In ähnlicher Weise, wo sie zum Beispiel sagt, die Melisse ist das beste Kraut für das Herz, aber die Melisse hat in erster Linie eine stark beruhigende und ausgleichende Art und das brauchen wir natürlich auch fürs Herz. Und von dem her setzen wir das natürlich in der Phytotherapie, also in der Heilpflanzenkunde, ganz bewusst ein, wenn wir eine Heilpflanzenmischung herstellen, eine Teemischung herstellen, dann sind häufig auch neben den körperlich wirksamen Pflanzen auch psychovegetativ wirksame Pflanzen dabei.
Man kennt das ja auch so vom Baldrian, beruhigend, genau. Und so weiter, nicht?
Genau, ja. Und da gibt es sehr, sehr gute Konzepte mittlerweile, wo man auch verschiedene Pflanzen miteinander kombinieren kann, die teilweise dann schon in Tablettenform, also leichter einzunehmen als Tinktur oder als Tee, zur Verfügung stehen und sich sehr, sehr gut miteinander ergänzen. Und da hat auch die Wissenschaft eigentlich kein Problem damit. Also das ist sehr, sehr gut erforscht.
Also kurz zusammengefasst, die Psychopharmaka können in Einzelfällen nötig sein, notwendig sein.
Richtig.
Aber in vielen Fällen kann man sie durch zum Beispiel Phytotherapie, Heilpflanzen zunächst mal ersetzen.
Man sollte es auf jeden Fall probieren, aber nur in Absprache mit dem Arzt. Ja, das ist ganz arg wichtig, gerade wenn man jetzt Psychotherapeutika nimmt, dass man da nicht anfängt, jetzt sich irgendwelche Heilkräutertees aus dem Internet zu bestellen, ja, und anfängt, da selber rumzuprobieren, sondern man kann da wirklich auch zusammen mit dem Gesundheitsberater oder mit dem Heilpraktiker sich ein Konzept erstellen lassen und das muss dann aber mit dem Neurologen oder Psychiater abgesprochen werden, sodass man wirklich Schritt für Schritt die Psychotherapeutika reduzieren kann. Das machen wir sehr häufig in der Therapie, aber wie gesagt, das nicht auf eigene Faust, das ist ganz arg wichtig, sondern immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt, weil sonst geht es schief. Also da in diesem Bereich, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man die Psychotherapeutika absetzt, ohne dass man einen ausreichenden Spiegel von anderen wirksamen Substanzen aufgebaut hat. Und das geht meistens über Monate. Dann macht man mehr kaputt, wie man sich Gutes tut.
Dankeschön, Frau Höger, für Ihre Frage. Sie haben jetzt nun genannt, die Phytotherapie, das sind die Heilpflanzen. Dann hatten wir einige andere Stichworte schon gehabt, Kneipp oder Ernährungskunde. Was haben Sie noch für verschiedene Methoden im Programm? Sie haben da zum Beispiel vorhin mal eingangs diese biblische Tipps aus den mosaischen Gesetzen zur Ernährungskunde angesprochen.
Genau.
Vielleicht können Sie da ein ganz kurzes Beispiel für.
Genau. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, allgemein die mosaischen Gesetze. Also ganz aktuell ist ja gerade das Thema Beschneidung.
Ja.
Bei uns in den Medien. Und gestern hatte ich bei uns in der Zeitung einen Artikel über den neuen Gesetzentwurf gelesen und dann heißt es doch dort, die amerikanischen Ärzte sind überzeugt, dass die Beschneidung einen positiven gesundheitlichen Effekt hat. Die englischen Ärzte sind sich nicht ganz sicher und die deutschen Kinderärzte sehen keinen gesundheitlichen Nutzen daran. Ja. Das ist sehr, sehr bedauerlich, ja, weil eigentlich 2008 hatte der Herr Harald Zuhausen den Nobelpreis für Medizin bekommen, weil er herausgefunden hat, dass das Zervixkarzinom der Frauen, also der Gebärmutterhalskrebs, der wird durch ein Virus verursacht. Und derzeit sterben jährlich 250.000 Frauen auf der ganzen Welt an diesem Krebs.
Also die Papilloviren oder wie die.
Ja, genau. Ja, genau. Da gibt es jetzt auch eine Impfung dazu, ja. Aber man weiß schon seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass in der Mayo Klinik, das ist eine große amerikanische Klinik, dass von vielen Gebärmutterhalskrebsfrauen, ja, ganz, ganz wenige jüdische Frauen dabei waren. Und man weiß heute, dass die beste Verhütung für den Gebärmutterhalskrebs die Beschneidung ist. Und aber auch die beste Verhütung für den Peniskrebs. Der Peniskrebs ist jetzt nicht so häufig, aber es kommt auch immer wieder vor. Auch dort leiden beschnittene Männer, sei es Juden oder sei es Muslim, deutlich weniger diesen Krebs. Und wenn man das sieht, dass Gott eigentlich da schon den Israeliten vor vielen, vielen tausend Jahren zu Zeiten von Abrahams nicht nur ein Zeichen für den Bund zu ihm geschenkt hat, sondern wirklich auch eine hervorragende Prävention gegen diesen tödlichen Krebs, dann ist es schon beeindruckend. Und ich denke, jährlich 2500 Frauen, die sterben an diesem Krebs. Und wenn man dann behauptet, es gibt keinen gesundheitlichen Nutzen, dann weiß ich nicht ganz genau, aus welcher Grundlage, dass diese Annahmen kommen. Das ist jetzt ein Beispiel.
Ja, so ein, also man ein, kann ganz, ganz andere Perspektive auf die Diskussion.
Genau, man kann jetzt auch, wenn man die Ernährungsgebote anschaut, ja, die sind eigentlich sehr, sehr weise, ja. Gott hat damals die Tiere in reine und unreine Tiere eingeteilt. Und er hat ihnen, den Israeliten geboten, dass sie nur die reinen Tiere essen sollten. Und wenn man sich die unreinen Tiere anschaut, dann sind das entweder Raubtiere, das heißt Fleischfresser, oder Aasfresser. Beziehungsweise Tiere, die eigentlich dazu geschaffen sind, dass sie Müll entsorgen. Ja.
Die Schweine bei uns.
Die Schweine zum Beispiel. Nun, gut, können wir sagen, dass mittlerweile in den Hochmastbetrieben, da geht es schon relativ hygienisch zu, weil sobald da ein Bakterium reinkommt, dann werden die Schweine krank, weil sie nichts mehr aushalten in diesen Megazuchten. Aber eigentlich sind die Schweine Allesfresser, das heißt, die fressen alles, auch den Kot und so weiter und so fort. Und Gott hat gar ganz bewusst gesagt, nee, von diesen Tieren sollt ihr euch fernhalten, zum Beispiel auch die Muscheln, die Meerestiere. Da hat er gesagt, nur die, die Flossen haben und Schuppen haben, die sollen gegessen werden. Und in der Regel auch der Aal ist im Prinzip einer, der im Schlamm sich aufhält, ja, und eigentlich dort eher den Abfall isst. Und als Fisch sollten wir ihn zum Beispiel nicht essen. Und das sind sehr, sehr weise Gesetze. Und man weiß auch, dass das Schweinefleisch, wenn wir jetzt beim Schwein bleiben, einfach nicht so gesund ist für den Menschen oder nicht so bekömmlich ist für den Menschen wie jetzt zum Beispiel Rind, Schaf und Ziege. Und wenn wir uns an diese Gesetze etwas halten oder orientieren daran als Richtschnur, dann können wir mit dem Befolgen dieser Gebote natürlich unsere Gesundheit stärken oder wiederherstellen, ja.
Das heißt, das sind so ein paar ganz konkrete Tipps, diese Ernährung. Sie haben die Heilkunden, das gibt die Aromatherapie noch, das heißt, die aus den, wo Extrakte in Ölform dann vorliegen, wo man auch mit behandeln kann. Vielleicht noch ganz knapp, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, was sind noch wichtige Punkte, die Sie noch mit hineinnehmen? Welche Behandlungsmethoden nehmen Sie noch mit hinein?
Gut, wir haben jetzt natürlich nicht alle Therapieverfahren, die für uns als Christen möglich sind, dafür fällt uns einfach auch die Zeit für die Ausbildung her, sondern wir müssen uns konzentrieren auf ein paar wenige, wo wir auch die Spezialisten dazu haben, die die Fächer unterrichten können. Wie gesagt, das sind die klassischen Naturheilverfahren, auf die wir uns konzentriert haben, die Ernährungsmedizin, Aromatherapie. Aber wir machen dann natürlich auch Fortbildungen in den sogenannten erweiterten Naturheilverfahren. Das ist dann die Elektrotherapie, die Symbioselenkung, das sind im Prinzip Arbeit mit Bakterien. Das heißt, unser Darm besteht ja circa zu ein Drittel aus Bakterien. Und wenn es dort zu einem Ungleichgewicht kommt, zum Beispiel durch Antibiotikaeinnahme, dann kann man mit Darmbakterien da ganz erstaunliche Dinge erreichen. Also nicht nur Durchfälle oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern Allergien, teilweise Migräne damit behandeln. Dann gibt es die sogenannten Ausleitverfahren. Auch das ist von der alten Medizin her zum Beispiel der Aderlass, die Blutegeltherapie, die Schröpftherapie, die Schwitztherapien und so weiter. Dann natürlich die Medizin mit hochdosierten Vitaminen, Mineralstoffen, die orthomolekulare Medizin. Auch das sind Felder, wo wir immer wieder Fortbildungen anbieten für unsere Schülerinnen und Schülerinnen. Und so haben wir einen bunten Strauß, der natürlich nicht umfassend ist und sagt, das ist jetzt allein die christliche Medizin, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Therapieverfahren, die uns zur Verfügung stehen, wo wir weltanschaulich überhaupt keine Probleme damit haben in dem naturheilkundlichen Bereich. Also wir müssen uns halt spezialisieren auf ein paar wenige, damit wir da auch eine gewisse Kompetenz uns erarbeiten können.
Vielleicht zum Schluss noch das ganz Wesentliche, was bei Ihnen auch noch dazu kommt, die Seelsorge, das Gebet. Ja. Welchem Aspekt hat da diese geistliche Dimension?
Genau. Da arbeiten wir auch sehr eng mit den Christen im Gesundheitswesen zusammen, die sehr intensiv sich Gedanken gemacht haben über eine christliche Heilkunde. Was sind Elemente einer christlichen Heilkunde, wo auch im professionellen Patientenkontakt auch das Gebet nicht zu kurz kommen darf. Ja? Gerade im Gebet, da passiert sehr, sehr viel Heilung, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern vor allem auch auf der seelischen Ebene, wo man seine Ängste loslassen kann, wo man Geborgenheit, wo man Frieden im Herzen findet mit Gott. Und Menschen wirklich, ich würde mal sagen, wirklich auch Erlösung finden. Deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, dass wir die Leute nicht zwingen, aber ihnen anbieten, dass sie Gebet in Anspruch nehmen und dadurch Linderung, Heilung und einfach wieder neuen Mut für ihr Leben erfahren in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formen. Ja.
Im katholischen Bereich gibt es ja auch noch die Sakramente Eucharistie, Beichte, besonders Krankensalbung.
Genau, und das ist wunderschön. Früher war die Krankensalbung eigentlich die Totensalbung. Und mittlerweile hat man da ja jetzt, ich glaube, seit auch Mitte des letzten Jahrhunderts, dann wieder umgeschwenkt und hat gesagt, wir wollen ganz besonders diese Sakramente spenden, damit den Menschen wieder gut geht, damit sie wieder gesund werden, damit sie heil werden. Es ist nicht nur ein Ritual, sondern es ist tatsächlich in diesen Ritualen, in diesen Sakramenten, da liegt unheimlich viel Segen, den uns Gott verheißen hat, unheimlich viel Kraft, den wir natürlich als Christen unbedingt nutzen sollten. Ja? Und nicht nur irgendein Medikament nehmen, sondern wirklich auch sagen, die Beichte, ja, Vergebung, da haben wir unheimlich viele Studien von Amerika, wie heilsam es ist, wenn wir die Menschen Vergebung lehren. Wie vergebe ich meinem Nachbar? Wie vergebe ich meinem Bruder, der mir so viel wehgetan hat? Auch das ist eine sehr, sehr große Ursache von Krankheiten. Und wenn wir da wirklich in der Seelsorge, in der Beichte, im Gespräch auch mit dem Priester oder sei es auch mit einem Laienseelsorger diese Sachen ansprechen können und Vergebung erfahren erst von Gott und diese Vergebung dann weitergeben können, da erleben wir sehr, sehr viel Heilung. Ja. Und diese Dinge sollten wir unbedingt nutzen und sollten sie noch viel intensiver in unsere Therapie einbinden.
Wobei man vielleicht auch dazu nochmal unterstreichen soll, es ist ja nicht dann der letzte Sinn, Leid und Tod ganz aus dem menschlichen Leben zu entfernen. Richtig. Das ist ja auch ein Unterschied zu vielen anderen so Weltanschauungssystemen, dass nicht der heile Mensch der Mensch ist, der körperlich heil ist und in sich ruhend und Frieden ausstrahlend und so weiter, was man da vielleicht auch anstreben mag und was auch an sich gut, nicht gut, schlecht ist. Aber der körperlich heile Mensch ist nicht der heile Mensch. Da hat Leid und Tod doch auch nochmal einen anderen Sinn. Das hat ja sicher auch dann noch einen eine Bedeutung.
Genau, es gibt ja bei uns diesen schönen Spruch in unserer Gesellschaft, Hauptsache gesund. Ja, es ist interessant, es kommt einmal das Wort Hauptsache in der Bibel vor. Und das ist im Hebräerbrief und da steht, Hauptsache, wir haben einen Mittler zwischen den Menschen und Gott. Dieser Mittler ist Jesus Christus. Ich denke, das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir sagen, okay, Gott hat ein Interesse auch an unserer Gesundheit. Er möchte, dass wir gesund sind. Er hat Interesse an unserem Leib, er hat Interesse an unserer Seele. Aber das Entscheidende ist, dass wir eine Hoffnung haben, die weit über Krankheit, über Tod hinausgeht. Und das ist das ewige Leben bei Jesus Christus.
Ja, danke schön, Herr Späth, für auch Ihre Gedanken. Noch, mir fällt gerade zum Schluss noch was ein, bevor wir zum Ende kommen, stellt sich natürlich die Frage, wie finanziert man das, wenn man jetzt so als Normalsterblicher da sitzt mit Krankenkasse, wie macht man das?
Beim Therapeut.
Ja, zum, genau. Ja,
also
ja.
Es gibt, in der Regel muss man relativ viel selber bezahlen, okay. Das ist in unserem Rundum-Service-Gedanken der Sozialversicherung etwas schwierig zu verstehen. Aber klar, die Heilpraktiker können teilweise über Zusatzversicherungen abrechnen, teilweise über die teilweise über die privaten Krankenkassen und teilweise über die Beihilfeversicherungen. Wenn man jetzt nicht eine solche Versicherung abgeschlossen hat, dann muss man selber zahlen. Ich denke, da ist es auch ganz arg wichtig, dass man, wenn man den Therapeuten sich raussucht, dass man nicht nur die Weltanschauung anschaut, sondern dass man vorher fragt, was kostet denn bei Ihnen eine Beratungsstunde? Und wenn das dann Honorare sind, die im Bereich, sage ich mir jetzt mal, von 60 bis 90 Euro liegen, dann ist das sicherlich realistisch. Es gibt auch Therapeuten, die dann 300 oder 400 Euro für die Beratungseinheit verlangen. Und da würde ich sagen, da sieht man auch schon, dass da was nicht stimmen kann. Bei so einer horrenden Honorarsummen, ja, da muss dann schon auch ein deutlicher Gegenwert da sein. Und der ist dann oft nicht da. Von dem her, das ist auch schon ein gutes Kriterium. Ich denke, so ein Heilpraktiker, der muss natürlich sein Auskommen haben und das ist dann ungefähr mit dem zu vergleichen, was man auch für die Autoreparatur zahlt in einer guten Vertragswerkstatt. Das ist zwischen 60 und 90 Euro pro Stunde.
Und das ist dann meistens so dieses Zugangsgespräch, da gibt es ja dann manchmal auch Telefonkontakte, die dann
genau,
weniger teuer sind.
Genau, so richtig, genau. Ja, genau.
Genau.
Ja.
Jetzt die wichtige Frage von Frau Naumann schon anfangs gestellt. Wie findet man so jemanden,
genau,
wenn man jemanden sucht?
Unsere Schule ist jetzt erst 3 Jahre alt, das heißt unsere ersten Absolventen, die machen jetzt im März die Prüfung, von dem her haben wir noch keine Therapeutenliste, aber wir werden dann ab nächstem Jahr eine Therapeutenliste haben. Wir sind natürlich eine Schule, die relativ klare Therapieverfahren anbietet, aber es gibt auch einen guten Vermittlungsdienst für christliche Therapeuten von Christen im Gesundheitswesen. Das ist eine Organisation, die überkonfessionell arbeitet und ein Riesenregister hat von Ärzten, von Therapeuten, von Hebammen, von Physiotherapeuten. Die Telefonnummer kann ich vielleicht durchgeben. Wenn Sie das wünschen.
Da wissen Sie, wir machen es am besten so, wir gehen
genau.
Am Ende das Hörertelefon durch und da kann man diese ganzen Nummern dann abfragen.
Richtig, genau, ja.
Dann
also Christen im Gesundheitswesen, die haben einen sehr, sehr guten Vermittlungsdienst.
Und der Verband christlicher Heilpraktiker, der ist auch noch da, oder?
Verband? Der ist auch noch da, mit dem arbeiten wir jetzt nicht zusammen.
Okay, aber die Christen im Gesundheitswesen gibt es und Ihre
Richtig,
Schule.
Genau.
Und
Richtig.
Ansonsten kann man vielleicht auch christliche Heilpraktiker noch suchen. Ich sage Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Hörertelefon, da können Sie dann die ganzen Adressen erfragen. Die Telefonnummer ist 08323 9675 110 08323 9675 110. Dort liegt dann auch eine Liste vor, also ein paar Angaben mit Adressen und auch Websites und so weiter und E-Mail-Adressen, wo man sich weiter durchfragen kann, ob man jemanden da in der Nähe vielleicht finden kann. Wenn Sie die Sendung gerne jemandem weitergeben müssen, der CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. 08323 9675 120 ist da die Nummer. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Späth, für diese Sendung. Spannendes Thema. Ich denke, auch viele Hörerinnen und Hörer hat das bewegt. wie können wir im christlichen Sinne mit den Naturheilverfahren umgehen. Sie haben uns gesagt, wie Sie das in Ihrer Schule tun, was so Ihre Kriterien sind, wie Sie versuchen zu unterscheiden und herauszufinden, was kann ich anwenden, was ist gut. Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Schule, Gottes Segen. Dankeschön
vielen
für Ihren
Dank.
Beitrag.
Ja, vielen Dank.
Und ich sage auch auf Wiedersehen den Hörerinnen und Hörern. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.